Der Podcast Eine Handvoll Familie des Vorarlberger Familienverbands wird gesponsert von der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das doch auch viele Menschen betrifft, über das aber auch gar nicht so oft gesprochen wird, beziehungsweise inzwischen immer mehr. Und das Problem ist aber, dass oft auch erst darüber geredet wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Es ist Überforderung, Burnout und die Frage, wie man mit Krisen oder wie man trotz Krisen wieder zur Lebensfreude finden kann. Und mein heutiger Gast ist der Andreas Wassner. Er ist Autor, Speaker und war aber auch schon Eventmanager, Kapitän und Leiter von Jugendprojekten. Und sein eigener Lebensweg ist oder war geprägt von großen Herausforderungen, weil noch vor seinem 37. Geburtstag hat er Burnout erlitten. Später ist dann die Diagnose Multiple Sklerose gekommen und heute begleitet er Menschen mit seiner Geschichte und sagt, dass Krisen nicht immer das Ende bedeuten müssen. Und er ist nicht nur heute bei uns im Podcast, sondern auch mit uns auf der Bühne. Wir dürfen nämlich einen Vortrag mit ihm anbieten. Und zwar am 26. November im da in Lustenau. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Andreas, schön, dass du heute da bist.
Ja, Isabella, dann vielen Dank für die Einladung.
Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge und in den Podcast. Und würde dich gerne als erstes fragen, magst du dich mal kurz bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen und erzählen, was du heute machst, beziehungsweise wie dein Lebensweg bisher so ein bisschen losgelockt hat?
Ja, sehr gern. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Andreas Wassner, ich bin 54 Jahre alt, wohne in Bregenz und ich glaube, zusammengefasst von meinem Leben kann man den alten Spruch, ne, die einzige Konstante in meinem Leben war der Wandel. Und ja, das hat schon sehr früh angefangen. Ich bin die ersten 8 Jahre von meinem Leben in München aufgewachsen, weil mein Vater in München geschafft hat. Er war Steirer, meine Mutter Vorarlbergerin, in München aufgewachsen und dann sind wir mit 8 nach München, halt nach Vorarlberg gezogen. Und das war alleine schon die erste Herausforderung, weil es war mitten unter dem Jahr, bin ich in eine neue Volksschule gekommen nach Hörbranz mit hochdeutschen Slang und ich habe gestottert. Das heißt, man hat mir quasi, wenn es das damals schon gegeben hat, so ein Schild umhängen können, so bitte mobbe mich. Aber ich habe einen Vorteil gehabt, ich bin Judokünder, also haben wir die mit der größten Klappe gleich mal irgendwie zu wussten. Aber man kann natürlich nicht alle Probleme mit Juden lösen. Aber es war halt die erste große Herausforderung. Das hat dann so weit geführt, dass ich mit 16 kurz davor war, die Schule abzubrechen. Und ich habe aber gewusst, dass ich die Matura will und habe dann einfach ein anderes Werk gewählt und habe erfahren, dass ich ein Auslandsjahr machen könnte und bin dann mit 16er Jahren nach Amerika gegangen. Und das war über 1988, also noch vor dem Internet und vor Skype und vor E-Mail und so weiter. Das heißt, die einzige Kommunikationsmöglichkeit mit der Familie, mit der Leuten daheim, war entweder über Telefon, das aber viel zu teuer war, oder über Luftpost, sprich auf ganz dünnem Papier, eng zusammen Briefe zum Schreiben. Ich glaube, das habe ich 3-mal gemacht in dem ganzen Jahr. Das heißt, ich war wirklich sehr alleinig da drinnen und war aber auch eine super Erfahrung und ich habe sehr viel über mich selber gelernt.
Und nach der Schule hast du dann ein Studium angefangen und während dem Studium bist du noch schon recht schnell in diesen Event-Management-Bereich gekommen, oder?
Genau, da bin ich so klassisch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Da hat mir ein Freund von mir einfach angerufen und gesagt, du, wir müssen jemanden raushauen aus dem Team, die haben die ganzen Events an der Wirtschaftsuni organisiert und haben gesagt, ja, ich darf da gut reinpassen und denke, das klingt ja gut, machen wir doch. Und ich glaube, nach 3 Wochen oder sowas haben sie dann gesagt, übrigens, du hast jetzt noch 1 oder 2 Monate dir das Wissen anzueignen, das wir haben, weil wir waren noch selbstständig und du bist dann quasi zuständig für die ganze Geschichte. Ich war dann plötzlich stellvertretender Bereichsleiter, obwohl ich keine Ahnung hätte von der ganzen Geschichte, habe 4 neue Leute geschult und war Projektleiter von unserem Prestige-Projekt von der Wirtschaftsmesse mit an die 100 Firmen und 15.000 Besuchern an einem Tag. Ja, und das war eine große Herausforderung, ins kalte Wasser hineingeworfen worden. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme die Herausforderung an. Und das hat mich halt dann natürlich auch sehr gefordert. Und nachdem ich halt jung war und das Vorrecht der jungen Leute ist ja quasi das Gefühl zu haben, unzerstörbar zu sein. Und das habe ich ja wirklich gemeint, dass ich es bin und habe halt Gas gegeben ohne Ende, jeden Monat über 300 Stunden schaffe, immer unter Vollgas. Und dann war ich mal mehrere Jahre im roten Bereich und dann habe ich es bis zum Burnout geschafft.
Und das ist noch vor deinem 30. Geburtstag gewesen, dass du das erste Burnout erlebt hast. Was waren denn damals so die ersten Zeichen, oder wo du das erste Mal gespürt hast, da stimmt was nicht, das geht jetzt in eine Richtung, die ich selber vielleicht da einfach so nicht mehr lösen kann, sondern da ist jetzt...
Ja, es waren von Anfang an schon sehr viele Zeichen eigentlich da, die ich aber natürlich gekonnt ignoriert habe, weil ich habe ja solche Probleme nicht, ich bin ja unzerstörbar, vermeintlich. Und aber was da wieder auftaucht ist, waren massive Schlafstörungen, Motivationsstörungen, später Panikattacken. Und das sind echt so Alarmglocken. Wenn die mal schrillen, sollte man wirklich drauf los und sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht, da muss ich wirklich was ändern.
Ja, wie ist denn weitergegangen, nachdem du dann gemerkt hast, so, jetzt bin ich in einem Burnout? Wie bist du denn dort wieder rausgekommen oder wie hat sich der Weg denn weiter bewegt danach?
Naja, nach der ersten März habe ich eigentlich nur einen Warnschuss gekriegt. Da habe ich zwar auch die Symptome gehabt, aber ich war noch früher genug dran. Habe mal 5 Wochen Pause gemacht, oder nein, nicht mal, ich glaube 3 Wochen. Und habe dann heftiger Wetter gemacht als vorher, weil es geht ja. Nach der zweiten März hat es mir wirklich absolut reingedruckt. Da war ich dann quasi 2,5 Jahre schwer außer Gefecht, schwere Depressionen. Bin natürlich zu keinem angegangen und habe mit keinem darüber geredet, weil da war auch Scham und solche Geschichten dabei. Weil man das Gefühl hat, dass alle anderen kriegen, haben es selber ja super im Griff, bloß du als Einziger nicht. Und ja, und das, da hätte ich also wirklich offen reden müssen mit den Leuten, habe ich aber nicht gemacht. Und bin dann so tief reingerutscht, dass die Kraft irgendwann einmal vorbei war. Und eines Abends bin ich vor dem Fernseher geguckt und habe dann das Gefühl gehabt, wie hat sich ein Schalter umgelegt. Boah, jetzt habe ich die Lösung, ich bringe mich um. Habe ich offensichtlich nicht gemacht und zum Glück nicht. Aber es war 2-mal hintereinander sehr knapp. Und da bin ich sehr dankbar, dass es nicht passiert ist. Aber ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil es haben sich in meinem Leben mittlerweile 9 Menschen umgebracht. Und das ist sehr heftig. Und ich war immer stinksauer und ich habe das nie verstanden. Und jetzt, nachdem ich in der Situation selber schon war, habe ich es eher verstanden. Da habe ich jetzt, weiß ich, dass das Ganze nicht einfach Egoismus ist oder irgendwas, das man rational begründen kann, sondern das ist eine Ausnahmesituation, wo man es einfach nicht mehr im Griff hat.
Es kennen ja wahrscheinlich auch viele Menschen das Gefühl, dass man einfach immer ständig funktionieren muss. Ist das jetzt Beruf oder Kinder, Partnerschaft, Haushalt, Tiere, was auch immer man da so hat. Du kannst es wahrscheinlich jetzt ganz gut bewerten oder auch für dich selber. Wo siehst du denn die Grenze zwischen einem gesunden Engagement und auch einfach Selbstüberforderung?
Ich glaube, das war ein Beispiel, das du gerne hast mit den Eltern, ist ein sehr gutes, weil wir sind uns sicher einig, dass Eltern immer versuchen, das Beste für ihre Kinder zu geben. Und das, da gehen sie auch sehr an ihre eigene Substanz. Und das, ich glaube, das muss auch so sein. Und wenn du eine funktionierende Partnerschaft hast, dann kann man das auch gemeinsam meistern und kann sich gegenseitig helfen. Aber es ist nicht jeder in der glücklichen Situation. Und gerade wenn du alleinig bist, alleinerziehend oder wenn es irgendwie besondere äußere Umstände gibt, dann kommt man gern zu stark an die Grenzen. Und das ist eine gewisse Zeit, aber wie gesagt, okay. Aber man sollte sich halt immer irgendwo im Klaren darüber sehen, ich kann schon alles gehen, aber wenn ich wirklich irgendwie in die Grenzen zu weit gehe und dann in ein Loch hineinfall und krank wie, das kann gar Richtung Burnout, das kann bis zum Tod gehen, also weil volle Überforderung ist und jemand hat einen Herzinfarkt. Habe ich leider auch schon miterlebt, der Vater von einem guten Freund von mir. Und das sind so Sachen, dann kannst du halt für deine Kinder gerne mal da sein. Und das ist ganz egal, ob das Kinder sind, Partner, sonst irgendwas. Wenn man nicht selber auf sich selber schaut und sicherstellt, dass man selber überhaupt funktionieren kann und dass man so für andere Leute wieder da sein kann, dann hat das alles keinen Sinn. Weil dann bringt man sich selber so in ein Eck inne, dass man dann viel andere sowieso nicht mehr da sehen kann. Mhm.
Ja, und nachdem du dann dieses Burnout oder ja, diese Überforderungsphase und dann auch das Burnout durchgestanden hast du, oder in dieser Phase, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, hast du eine besondere Entscheidung getroffen. Du hast entschieden, du möchtest zu See gehen. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, da waren eigentlich einige Jahre noch dazwischen, weil ich bin 2002 von Wien dann zurückgekommen, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe und bin aber wieder im Eventmanagement gelandet. Soll ja keiner sagen, dass ich sofort dazulerne. Und 2008 war ich dann wieder Projektleiter von mehreren Groß-Events international und habe es dann wieder geschafft. Ich glaube im Herbst habe ich dann gemerkt, dass ich wieder Richtung Burnout gegangen und habe dann gesagt, so viel Spaß hat das erste nicht gemacht, da muss ich nicht nochmal rein. Und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich mit dem Eventmanagement aufhöre. Habe dann nicht gewusst, wo ich reingehen soll und was ich machen soll. Und habe dann über Freundin bin ich daran erinnert worden, dass ich die Möglichkeit habe, einen Jugendtraum von mir zu realisieren, und zwar, dass ich auf See gehe. Jetzt bin ich mit 37 Jahren, habe ich mir Zeug gepackt, eine Sporttasche und einen kleinen Rucksack, bin abgeflogen nach Nizza und wieder nach Antibes und habe den angeheuert auf einer Millionärsjacht als Matros. Und das war eine unglaublich geniale Erfahrung. Der erste Captain war auch sensationell, der hat mir wirklich viel gelernt. Da hat der eigene Zwarte, das ist ein schnittiges Segelboot, das haben wir überstellt von Südfrankreich in die Türkei. Da hat mich das Segelvirus erwischt. Dann habe ich gewusst, okay, das ist etwas, das ich noch weitermachen will.
Und du bist ja dann auch selber Captain war, oder?
Genau. Ich habe nach dem Captain dann bei zwei anderen Captains angeheuert, die alle beide eine Katastrophe waren. Und die waren also wirklich das unter aller Sau. Und da haben wir uns echt gedacht, also entweder muss ich mit dem Traum aufhören oder wir selber Captain. Und dann habe mich für die zweite Variante entschieden, bin nach Gibraltar, habe dort Ausbildung gemacht oder Prüfung fürs Hochseepatent und war selber Skipper für Segeljachten. Ne?
Und das hört man schon so ein bisschen lustig, das war eine spannende Zeit wahrscheinlich auch und bestimmt auch eine prägende Zeit. Was hast du denn so auf dieser Reisen oder diesen Reisen über dich selber gelernt und über das Leben?
Boah, was haben wir gelernt? Also meine Perspektive hat sich in vielen Bereichen total verändert, aber ich glaube, sehr maßgeblich war sie zum Beispiel im Bereich Konsum, weil ich bin drauf gekommen, wie wenig eigentlich brauche, um glücklich sein zu können. Wir haben in der Karibik so viel Spaß gehabt und wie gesagt, ich habe eine Sporttasche und einen Rucksack dabei gehabt und immer noch zu viel dabei gehabt. Und ich bin drauf gekommen, dass ich eigentlich vor Konsum oder vor der materiellen Dinge nicht wahnsinnig viel brauche, um glücklich sein zu können. Ich brauche die richtige Umgebung, ich brauche die richtige Leute und das Mindset und die Situation, dass ich glücklich sein kann. Also keine dauernde Überforderung, kein Dauerstress, so in die Richtung. Und das hat man ganz gut mitgenommen und seitdem zieht es mir immer wieder ein Smile ins Gesicht.
Und du hast Nervalo, das absolute Gegenteil davon ja auch miterlebt, wenn du gesagt hast, du bist auf diesen Millionärsjachten gewesen, das sind dann ja Menschen, die zum Teil wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen und dann, die sind wahrscheinlich auch nicht immer die glücklichsten Personen.
Nein, da habe ich leider sehr traurige Gestalten noch kennengelernt, die zwar eigentlich materiell alles hätten, um glücklich sie zu können, aber also einer war ganz maßgeblich, ich glaube, der war gerade der erste oder zweite Tag auf seiner nagelneuen 60-Meter-Yacht und war tot unglücklich, weil ein Nachbar 80-Meter-Yacht gekriegt hat. Und wo du einfach denkst, hey Freund, der Merge, wo ist denn das Problem eigentlich? Also das ist genau das, was ich dann durch meine Burnouts, durch die Depressionen, aber auch durch solche Situationen gelernt habe, dass Selbstverständlichkeit der größte Feind des Glücks ist. Das ist, glaube ich, auch das Problem, das wir da in der westlichen Länder haben, wo sich die Leute immer fragen, eigentlich hätte man materiell alles, um glücklich sein zu können, und trotzdem sind wir es nicht. Und ich glaube, das ist, weil wir das alles als selbstverständlich sehen, dass wir haben keine Wertschätzung mehr dafür. Und ohne Wertschätzung ist auch keine Dankbarkeit und keine Zufriedenheit mehr da. Und dann rennen wir einander und jämmern, obwohl wir eigentlich alles hätten.
Und leider begleitet die auch sonst noch eine Krankheit durch die Diagnose Multiple Sklerose kriegt. Und ja, da würde mich interessieren, wie verändert denn so eine Nachricht auch den Blick aufs Leben?
Oh ja, das war ein größerer Prozess, weil die Diagnose habe ich 2003 gekriegt. Und dann, es war eine Zufallsdiagnose, ich habe keine Symptome gehabt. Man hat bei einem MRT für was ganz was anderes, hat man so Läsionen, also so Schatten im Hirn gesehen und hat mich nach Rankwell aufgetan, zum es genauer anschauen. Und dann habe ich da vorher schon einen kleinen Fehler gemacht, weil nach dem MRT, also an einem Freitag, habe ich die Bilder gekriegt. Und am Montag hätte ich das Gespräch mit der Ärztin gehabt, die mir das Ganze erklärt hat. Und ich habe natürlich reingeschaut und habe das selber googelt. Enzephalitis disseminata und ich keine Ahnung hätte, was es ist, googelt, okay, MS, und dann hat es mir auf Google einmal die ganz, ziemlich heftige Bilder gezeigt und ich habe gedacht, okay, super, mein Lehrjahr ist vorbei. Es war ein ziemlich heftiges Wochenende und erst am Montag hat sich das Ganze erklärt, relativiert durch die Ärztin. Also Krankheiten googeln ist keine gute Idee. Das ist definitiv etwas, was ich gelernt habe. Und ja, dann hat sich das Ganze irgendwie so entwickelt, aber zuerst habe ich eineinhalb Jahre lang Spritzen gekriegt, die man selber jede Woche in Oberschenkelspritze haben müssen. Die haben extreme Nebenwirkungen gehabt und da waren die ganze Nacht und der nächste Tag eigentlich komplett im Sand. Die ganze Nacht schwere Schüttelfrost, Gliederschmerzen, der nächste Tag komplett im Sand. Und das habe ich gewusst am Anfang der Woche schon, dass ich das jedes Wochenende habe. Und das hat mir nicht so getaugt. Und dann irgendwann habe ich beschlossen, hey, ich habe echt keine Symptome. Jetzt reden wir mit der Ärztin und so will ich nicht weitermachen. Weil das nimmt mir extrem viel Lebensqualität und es weiß ja kein Mensch, ob die Krankheit jemals ausbricht. Ja, und dann habe ich das aufgehört. War so gut, weil ich ja dann 2008 auf See gegangen bin. Und das hätte ich natürlich nicht machen können mit den Medikamenten. Und ja, das war dann, wo ich aber zurückgekommen bin, sind ein paar Sachen nicht so gut gelaufen, wie ich eigentlich gedacht hätte. Ich bin eigentlich wegen Liebe zurückgekommen, habe noch lange keinen Job gefunden, weil ich halt vorher Sachen gemacht habe, die man nicht kennt hat in Vorarlberg. Das bin jetzt nicht mehr zum Gespräch geladen worden. Und durch das war schon ziemlich Stress entstanden und durch das ist die MS dann später ausgebrochen.
Und trotz der Krankheit und auch vielen Momenten oder vielen Zeitpunkten in deinem Leben, wo es dann doch nicht so einfach war, habe ich das Gefühl oder glaube ich, dass du dich als glücklichen Mensch beschreibst. Was hilft dir dabei, dein Werk zu finden oder wie findest du Lebensfreude?
Ich habe für mich selber die Erfahrung gemacht, dass es sehr stark von dir selber abhängt, von dem eigenen Mindset und auch von dem, was du selber willst. Also für mich war ganz klar, ich will glücklich sein. Also egal, was das Lehrjahr jetzt für mich so bereithaltet, schaue ich einfach, dass ich so glücklich wie möglich sein kann. Und wenn ich jetzt darauf warte, dass ich keine Probleme mehr habe zum glücklich sein, dann habe ich wirklich ein Problem, weil das wird nicht so oft passieren. Und das Ziel ist also, dass man glücklich ist, trotz Problemen im Lehrjahr. Und das hängt halt auch sehr viel mit der Perspektive zusammen, weil ist ein Klassiker, schaue ich auf das an, was ich verloren habe durch meine Krankheit. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann ist das ein super Rezept, um nie mehr glücklich werden zu können. Oder schaue ich auf das, was ich habe. Und ich glaube, wir sind uns einig, gerade in unseren Breitengraden, wir haben so viel. Und wenn wir das wieder sehen, wenn wir es nicht mehr selbstverständlich erachten, dann fühlen wir uns alle wie sehr reiche Menschen. Und das zieht mir auch immer wieder so ein Grinsen ins Gesicht. Und ich freue mich über jede Kleinigkeit mittlerweile, weil ich nichts mehr selbstverständlich ansehe. Und das hilft mir sehr viel.
Ich glaube, im letzten Gespräch, wenn wir uns schon mal unterhalten dürfen, hast du mir auch erzählt von deiner Rehas und dass das auch immer sehr prägend ist oder dass du dort auch immer sehr viel mitnimmst, wenn du dann doch auch andere Personen siehst, die vielleicht deiner schlechter geht.
Genau, also ich gehe jetzt gerade in ein paar Tagen wieder 4 Wochen auf Reha und das ist immer eine sehr bewegende Zeit, weil ich einerseits gebe dort immer 2 Vorträge, da gibt es eine eigene Abteilung für psychosoziale Schiene, aber für Leute mit Burnout und Depression und da fallen mir die Leute regelmäßig um den Hals und sagen, danke, dass mir so viel Hoffnung gehe, weil es nicht einen Unterschied macht, aber wenn ein Arzt sieht, es wird schon wieder, oder jemand aus der Stadt sagt, ich war genau dort, wo du jetzt stehst, ich habe mir 2x fast umgebracht und das war die härteste Schule meines Lebens und das größte Geschenk. Und jetzt sage ich dir, warum? Und das sind unglaublich schöne Momente, aber andererseits wird man auch sehr demütig, weil man Leute kennenlernt, die haben es so viel heftiger erwischt als du selber. Also nach den 4 Wochen wieder ins Auto hocken, aufschauen und mich bedanken, dass ich bloß das habe, weil da lernst du aber Leute kennen, die haben es so heftig erwischt. Und trotzdem geht die Sonne auf bei manchen Leuten, wenn sie lachen und so. Und das sind alles so große Vorbilder. Ich möchte eher in die Richtung gehen, als dass ich irgendwie Leute arbeite.
Bei deinem Lebensweg bisher, welche Rolle hat da Familie und enge Bezugspersonen für dich gespielt? Und vor allem auch in der schwierigen Zeit?
Ich glaube, gerade Freunde und Familie sind ein wichtiger Anker. Also, wir haben vorhin gesagt, dass ich mich 2x fast umgebracht hätte. Und ich war wirklich ganz knapp davor und habe, also ich habe schon gewusst, dass es machen wir. Da habe ich mich gefreut, wie ein Dreieck auf dem Weihnachtsbaum. Aber trotzdem haben wir gesagt, okay, überlege mal, gibt es irgendeinen Grund, das nicht so machen, weil rückgängig mache ich wirklich schwer. Und dann habe ich über eine halbe Stunde gebraucht, die längsten 30 Minuten meines Lebens, einen Grund zum Finden, das nicht so machen. Und das waren meine Freunde und meine Familie. Weil ich gewusst habe, wie es mir gegangen ist, wie sich meine Leute, halt meine Freunde da umgebracht haben. Und das wollte ich niemandem antun. Und ich glaube, das sind genau die Leute, die ganz wichtig sind für den Anker auf dieser Welt. Und deren Leute will ich einfach nicht wehtun.
Wenn wir jetzt gerade beim Thema Freunde, Familie sind, was können denn ja, so enge Angehörige oder halt aber vor allem Freunde und Familie denn tun, wenn sie merken, dass jemand immer mehr an seine Grenzen kommt, wenn man vielleicht merkt, der schlittert in einer Burnout, in einer Depression?
Also am besten offen darüber reden, da sein, aber aufpassen, nicht einfach so in die allwissende Müllhalde innen zum Rutschen und dann einfach so die Spezialratschläge, ja, es fällt dir ja nichts, es geht dir ja gut, kann eigentlich passieren, dann ist wieder alles okay. Das sind genau die Geschichten, die man dort nicht brauchen kann. Also einfach offen da sein, vielleicht schauen, was überlastet denn, wo ist denn das große Problem, wo kann man unterstützen und einfach den Menschen sorgen, dass er nicht alleinig ist. Und vor allem die Leute animieren, das zu überreden und dass sie sich Hilfe suchen. Weil, ja, es gibt Leute, also ich war früher sehr, ich glaube, therapieresistent, also ich bin halt nicht irgendwie zu Leuten angegangen. Und das hätte ich aber viel früher machen sollen. Und wenn man da professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, ist das sicher kein Fehler.
Ja. Ich habe vorhin am Anfang auch mal kurz gesehen, dass du schon Leiter von Jugendprojekt gewesen bist. Vielleicht magst du von dem noch ein erzählen, was denn danach, wo du zurück in Vorarlberg gewesen bist, dann noch so beruflich gemacht hast.
Ja, gern. Aber wie gesagt, ich bin dann vom Sergler zurückgekommen, habe dann längere Zeit keinen Job gefunden und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich eigentlich die Nase voll, weil ich weiß, was ich selber kann. Ich habe ein absolutes Studium, ich habe so und so viel Berufserfahrung und dann machen wir es halt so, dann gründe ich meine eigene Firma, die hat gesagt, es macht Sinn. Und ich bin zwar wieder im Eventmanagement gelandet, aber anders, weil es war mit einer sozialen Komponente. Wir haben quasi so Teambuildings organisiert. Und anstatt dass man irgendein Floß oder sowas baut haben, das kein Mensch bucht, haben wir halt den Spielplatz gebaut oder soziale Einrichtungen unterstützt. Und das war sehr, sehr berührend. Und da habe ich auch drei Projekte für die Integra Vorarlberg gemacht. Und nach dem dritten Projekt ist der Geschäftsführer auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, sie haben ein neues Jugendprojekt, das aber nicht so läuft, wie sie das eigentlich bräuchten. Und sie bräuchten einen neuen Leiter für die ganze Geschichte. Und hat mich gefragt, ob ich es immer nehmen will. Und so bin ich zu einem Projekt gekommen. Und es war super spannend. Also ich arbeite sehr gerne mit jungen Leuten zusammen, das mache ich heute auch immer noch. Und ja, das haben wir das Projekt aufgebaut und das ist mittlerweile ein sehr erfolgreiches Projekt. Gibt es immer noch, es gibt sowieso österreichweit. Und ja.
Genau, und du hast dann in der Zeit, wo du auch viel mit Jugendlichen und Erwachsenen geschafft hast oder so jetzt noch durch, sicher auch einige von den Themen und Sorgen, diese so bewegt oder bewegen, mitkriegt. Und was sind da so Themen, die da häufig begegnet sind?
Ja gut, also ein Riesenproblem ist schon mal sicher die Orientierungslosigkeit heutzutage. Also gerade bei Jugendlichen. Weil sie hätten zwar extrem viele Möglichkeiten und das Internet sorgt ja auch so, wie viele Möglichkeiten sie haben, aber da muss man natürlich auch die Möglichkeiten dafür finden und auch suchen, dass man die Möglichkeiten ergreifen kann. Sprich, eine richtige Ausbildung. Und über das wird halt oft nicht so geredet. Und dann hat man so gewisse Luftschlösser im Kopf, die vielleicht nicht so ganz umsetzbar sind. Und wo man dann eigentlich eher der Leute irgendwie auf Nerven geht, weil man so ganz tolle Ideen irgendwie bringt, so, ja, ich bin ein Rapper und ich bin ein YouTube-Star und was ich was alles. Ist ja alles ganz nett, aber ich glaube, eine gewisse Ausbildung wäre da gut. Und wo ich jetzt also persönlich ein Riesenproblem habe, ist, wenn Eltern ihre Kids und ihre Jugendlichen keine Grenzen setzen, keine Orientierung geben. Weil mit dem ganzen Laissez-faire, es tut mir leid, das ist für mich einfach ein Blödsinn, weil Kinder Grenzen brauchen, weil so Orientierung ist, also sagen, okay, wenn ich mich in dem Bereich bewege, dann bin ich safe. Dann weiß ich, da tritt ich auf keine Tretmine, da weiß ich, da ist alles gut. Und wenn ja die Grenzen nicht gibt, haben sie keine Orientierung, dann wissen sie auch später nicht mit Freunden in der Gesellschaft, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen. Und wenn ich das in der Familie nicht lerne, dann wird mir später einfach in der Gesellschaft schwer tun.
Ja.
Und da haben wir sehr viele Jugendliche auch gehabt, die sich mit dem sehr schwer tun, und die bei uns das erste Mal im Lehrer Konsequenzen kennengelernt haben.
Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern von dieser Folge einen Gedanke mit auf den Weg geben möchtest, etwas, wo die vielleicht da, ja, immer wieder begleitet, was wäre das, welcher Gedanke wäre das?
Also ich glaube, gerade im Bereich Familie oder Partnerschaft ist es immer wieder mal so, dass einem die wichtigsten Menschen in seinem Leben extrem auf den Nerv gehen können. Das liegt in der Natur der Sache, das schaffen wir alle. Wir können unsere Partner auf den Nerven gehen, unsere Kinder können sie auf den Nerven gehen, wir können die Kinder auf den Nerven gehen. Aber das ist ganz normal. Es ist bloß die Frage, wie gehen wir mit dem Ganzen um? Und was ich halt für mich selber gelernt habe, ist so ein kleiner Trick, wenn ich zu mir selber sage, was wäre, wenn genau die Menschen, die mir so auf den Nerv gehen, wenn ich die morgen einfach nicht mehr hätte? Aus welchen Gründen noch immer. Scheidung, Unfall, ist ja wurscht was. Das will man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn du das kurz vorstellst, dass du die Menschen plötzlich nicht mehr hast, dann relativieren sich die Sachen ganz, ganz schnell. Und dann weißt du genau, okay, da kann man uns vielleicht auf die Nerven, aber ich liebe sie heiß und ich schaue jetzt einfach alles, dass ich dafür tue, dass der Mensch mit dem Leben bleibt.
Zum Schluss von dieser Folge würde ich dir gerne eine Frage stellen. Und zwar, du hast drei Bücher schon geschrieben. Vielleicht magst du uns noch kurz zu den drei Büchern erzählen, wie die heißen und um was es dort kurz geht.
Ja, klar. Ich meine, ich wollte schon immer Bücher schreiben, aber ich habe lange nicht gewusst, was ich schreiben soll. Und ich wollte kein Telefonbuch schreiben. Und dann ist mir 2012 nach meinem Segelabenteuer, habe ich gewusst, jetzt habe ich genug Material für mein erstes Buch geschrieben. Sunburn statt Burnout. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Das war eigentlich schon ganz klar, wie ich auch angefangen habe. Und dann ist mir eine Idee gekommen. In den Schreibpausen habe ich wieder mal Kleine Prinz gelesen, schon zum vierten oder fünften Mal. Und dann bin ich drauf gekommen, hey, das Buch ist eigentlich nicht fertig. Die Geschichte ist nicht fertig erzählt, weil der Saint-Exupéry hat dann zum Schluss gesagt, also sagen wir, der kleine Prinz hat dann gesagt, keine Angst, ich bin nicht tot, du wirst mich lachen hören, wenn so ein Stern aufschaut und solche Sachen. Ja, dann sage ich, okay, wenn er nicht tot ist, wie ist es weitergegangen mit ihm? Wie ist es mit der Rose und dem Schaf, was ist mit der da passiert? Und dann haben wir da Gedanken gemacht und habe dann recherchiert, ob ich so etwas machen darf. Das ist dann auch gegangen, weil die nach 70 Jahren die Urheberrechte auslaufen. Und dann habe ich eine Fortsetzung zum kleinen Prinz geschrieben. Das war 2017, ist das rausgekommen. Dann ist 2021 mein zweites Buch rausgekommen, Lass uns oft reden. Das war zur Zeit vom ersten Lockdown oder sowas. War das, glaube ich, irgendwo in der Richtung. Und da habe ich im Radio wieder gehört, wie viele Leute in Depressionen versinken. Habe mich an meine Zeit da erinnert. Und wollte dann einfach ein Buch schreiben, das Leute Mut und Hoffnung macht und dann aber sagt, okay, dass man Glück und Lebensfreude trotz Krisen haben kann. Und dann ist ein paar Monate später ist ein Verlag auf mich zugekommen, der hat gesagt, er hätte gerne ein Buch über Geben für Leben, nachdem ich die Öffentlichkeit so weit für Geben für Leben aufgebaut habe und sehr viel berührende Geschichte darüber geschrieben habe, habe ich halt auch das Buch geschrieben, hat sich gerade angeboten als Autor. Und jetzt schaue ich aber gerade, dass ich das erste Buch, das ich eigentlich schreiben wollte, Sunburn statt Burnout, dass ich das jetzt dann so mal fertig mache und dass das hoffentlich bis Ende Jahr fertig ist.
Und unter dem Titel läuft ja auch den Vortrag bei uns, beziehungsweise war auch der Beitrag in unserer Zeitschrift, hat, glaube ich, diesen Titel bekommen. Das ist in dem Fall auch etwas, wo die immer wieder durchs Leben oder mitnimmt, wo du immer wieder aufgriffst. Das ist etwas, wo dir in dem Fall auch ja, wichtig ist.
Das ist mir vor allem darum wichtig, das war mein Motto, wo ich auf See gegangen bin, weil ich gesagt habe, Sunburn statt Burnout, ich hole mir lieber einen Sonnenbrand als einmal einen Burnout. Und so habe ich dann einfach auch gelernt. Ich habe es zwar nicht ganz geschafft, ich glaube, ich habe mir in 3 Jahren nie einen Sonnenbrand geholt.
Ja, oh Gott.
Aber Burnout auch nicht. Burnout auch nicht. Das war einfach eine unfassbare Erfahrung. Und, ja. Und ich freue mich schon, das Buch werde ich beschrieben, weil ich da sehr viele schöne Erfahrungen und Berichte in die bringen kann, die ja sicher viel Spaß machen.
Ja. Ja, ich freue mich. Und dann einmal auf den Vortrag, den wir, wie gesagt, am 26. November in Luschenau mit dir haben. Und lade alle ganz herzlich dazu ein, vorbeizukommen, dir zuzulassen und ja, nochmal ein bisschen tiefer mit dir in die Materie zum Steigen. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute da gewesen bist, dass du mit mir diesen Podcast und wenn ich ehrlich bin, zum zweiten Mal aufgenommen hast, weil der erste ist verloren gegangen, irgendwo auf der Speicherkarte im Nirvana. Leider, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass wir nochmal zusammengeguckt sind.
Im Jahr.
Und der jetzt nochmal aufnehmen dürfen. Und ich hoffe, der ist sogar noch besser als der erste.
Ja, komm in den Bus.
Danke, Andreas, dass du da gewesen bist.
Danke, Isabella, bis zum nächsten Mal.